Hallo und herzlich willkommen in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund und alle die, die noch mehr über ihren Hund, über das, was sie denken, über das, was sie uns eigentlich sagen und über das, wie unser Hund leben möchte, lernen möchte. Da bist du hier genau richtig. Ich bin Ricarda, ich bin Hundetrainerin und schimpfe mich aber in diesem Podcast Hundeflüsterin, weil ich bin die, die den Hunden ganz genau zuhört und dir als Mensch sagt, was dein Hund denkt, was er fühlt und ja, wie du mit ihm umgehen solltest, damit ihr das perfekte Team werdet. Und um das perfekte Team zu werden, habe ich euch ja auch schon mal von den drei Säulen erzählt und heute geht es für mich um eine ganz, ganz, ganz wichtige Säule und zwar um die Säule der Gesundheit unserer Hunde. Du bist in diesem Podcast, weil du deinen Hund sehr wahrscheinlich, so wie ich meinen, über alles liebst. Dieser Hund ist wahrscheinlich das Wichtigste für dich, was du gerade bemutterst oder ja, für wen du da bist. Ausgenommen natürlich, wenn du Kinder hast. Aber ich zum Beispiel habe keine Kinder, ich habe diesen kleinen Hund Ike und ja, für ihn schlägt mein Herz und für ihn mache ich wirklich alles möglich, beziehungsweise möchte natürlich, dass es ihm gut geht. Und gerade das letzte Wochenende war das nicht der Fall. Er hat es mit dem Magen, er hat ganz viel erbrochen und ja, dann hinterfragt man natürlich so einiges. Was ist es? Wo kann es herkommen? Muss ich mich vielleicht irgendwie nochmal schlau machen? Also ich habe mich hinterfragt. Bei der Ernährung zum Beispiel, der Ike wird schon recht gut ernährt, so finde ich. Aber ich möchte heute wirklich mal darauf eingehen, dass vielleicht auch du dich hinterfragst. Ich weiß, wenn man das Thema Hundeernährung in den Raum wirft, oh mein Gott, dann halte dich bitte fest und baue ein bisschen Schutzschild auf, weil kann sein, dass du gleich gesteinigt wirst. Ich möchte da jetzt einfach mal so ein bisschen Druck rausnehmen und einfach mal meine Meinung dazu sagen, wie ich das Ganze sehe. Ich sage im Vornherein, ich verurteile niemanden dafür, wie er seinen Hund ernährt, um Gottes Willen. Aber viele tun es, weil sie einfach noch nicht die richtigen Infos bekommen haben oder sich vielleicht gar nicht ja, so Gedanken drüber gemacht habe, was ist überhaupt mit der Ernährung zu, was hat das alles miteinander zu tun und warum ist das so wichtig? Und viele vielleicht wurden auch vom Züchter, wurde das Futter empfohlen und dann glaubt man das halt erstmal. Genauso war es bei mir auch. Und dementsprechend fühlt euch nicht angegriffen, egal was ich jetzt hier heute erzähle und mache und tue. Jeder muss für sich und seinen Hund den richtigen Weg finden. Ich habe meinen Weg gefunden. Ich lerne stetig dazu, deshalb bin ich auch gerade in einem Studium zur Hundeernährungsberaterin, weil ich halt einfach sage, ich möchte es ganz genau wissen. Ich möchte nicht auf das Wissen anderer Menschen angewiesen sein. Ich möchte selber wissen, was ich da tue und vor allem, warum ich das tue. Genauso wie ich das bei der Menschenernährung halt auch tue. Ich informiere mich ganz genau, was ich zu mir nehme. Und es ist mir auch vollkommen bewusst, wenn ich eine Tiefkühlpizza oder ein Stück Schokolade esse oder eine ganze Tafel Schokolade esse, dass ich meinem Körper da absolut gar nichts Gutes tue, ihm da etwas zumute, was er echt nicht gebrauchen kann, aber ich entscheide es für mich, weil ich das gerade will. Unser Hund ist aber auf uns angewiesen. Das heißt, wenn wir ihm das Futter XY in den Napf tun und nie was anderes da rein tun, dann ja, wird er das fressen müssen oder ja, er muss sich selbst was suchen oder er hat halt einfach keine andere Wahl. Das möchte ich damit sagen. Um auf dieses Thema dann einfach noch ein bisschen aufmerksamer zu machen oder dir jetzt auch einmal eine Futterart vorzustellen, habe ich mir eine kleine Lektüre genommen. Diese Lektüre ist in den letzten Wochen oder in der letzten Woche mir irgendwie immer öfter nochmal in die Finger gefallen und von Kunden habe ich es gehört, die jetzt die Hundeernährung umstellen und ich finde, dieses Thema passt gerade einfach ganz gut und falls du dir noch nicht so viele Gedanken über die Ernährung eines Hundes gemacht hast, wird dir wahrscheinlich dieses Buch auch noch gar nicht in die Hände gefallen sein, weil das tut es ja auch nur, wenn man danach sucht und ich möchte dich jetzt bitten, einfach mal zuzuhören, was in diesem Buch steht. Ich werde einen kurzen Teil davon vorlesen, weil ich es gelesen habe und es hat komplett mit mir resoniert. Und ich dachte, wow, das sind wirklich perfekt zusammengefasste Worte. Ja, und das möchte ich eigentlich mal gerne in die Welt tragen. Nicht, weil ich dafür Werbung machen möchte, aber ich möchte einfach diese Worte zitieren. Ich möchte sie rausbringen für die Menschen, die sich vielleicht einfach noch nicht damit beschäftigt haben. Und weil ich das nicht schöner hätte formulieren können, wie es in diesem Buch steht, möchte ich es euch einfach einmal vorlesen. Das dauert jetzt ein bisschen, das sind ein paar Seiten, die ich euch jetzt vorlese, aber bitte, bitte bleibt dran, hört zu und es ist gar nicht nur, also ich kann es mal sagen, es ist ein BAF-Buch. Ich möchte aber nicht, dass du jetzt direkt aus dem Podcast, nee, BAFen will ich nicht. Bleib einfach mal offen mit deinem Geist und vor allem für deinen Hund. Da wird jetzt nichts verteufelt oder sonst was, sondern es werden einfach nur ein paar Fakten geklärt. Ein paar Fakten werden dir gesagt, die du vielleicht selber noch gar nicht weißt. Oder es werden auch gleich Tipps gegeben, was du verändern kannst. Und ja, ich möchte dich einfach bitten, bleib dran, hör es dir einmal an. Und dann schauen wir mal, ob in deinem Kopf ein paar Gedankengänge ja, in Gang kommen. Also viel Spaß dabei. Das Brimborium um BAF. BAFen ist in. Jeder hat es erfunden, jeder weiß es besser. Es gibt echte BAFer, Teil-BAFer, Voll-BAFer, Hardcore-BAFer. Es gibt Ursprungs-BAF, Hühner-BAF, Original-BAF, TCM-BAF, gekochtes BAF, BAF nach Billinghurst, BAF nach Lonsdale, BAF nach Schulze und so weiter. BAFer bekriegen und beschimpfen sich gegenseitig. Bestimmte Bücher oder Ernährungspläne werden fast religiös befolgt. Alle anderen Rohfütterungsansätze als unseriös abgestempelt. Menschen, die von vor 2 oder 3 Jahren in Internetforen noch schrieben, dass sie auf Rohfutter umstellen möchten, schreiben heute als Experten, die mindestens 10 Jahre oder besser noch schon immer gebarft haben. Ja, sogar ihre Eltern und Großeltern barften. Derjenige, der die meisten Nährwerte, Statistiken und wissenschaftlichen Studien zitiert und mit den meisten medizinischen Fachbegriffen um sich wirft, hat zweifelsohne die meiste Ahnung. Immer kompliziertere Formeln werden zur Nahrungsumstellung erfunden und die Fütterung der Hunde wird wieder zur undurchschaubaren Wissenschaft. Von anderen, nämlich der Fertigfutterfraktion, werden die BAFer als leichtsinnige, verantwortungslose Fanatiker bedauert. Man vergleiche die BAF-Bewegung mit einer Sekte, die ihrem Guru hörig ist. In der Tat sind viele BAFer fanatisch und zeigen wenig Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andershandelnden. Immerhin ist es schon 6 Monate her, als sie noch Fertigfutter fütterten. Probleme mit der Rohfütterung werden oft als Inkompetenz der Hundebesitzer abgetan. Der eventuell interessierte Hundebesitzer wird doppelt verunsichert, einmal durch die Propaganda der Fertigfutterindustrie und nochmals durch die Dispute zwischen diversen BAFern. Was ist passiert? Das Thema BAF, wie fast alle Themen rund um den Hund, ist sehr emotional besetzt. Hundebesitzer, die jahrelang und für viel Geld nach einer Lösung der Gesundheitsprobleme ihrer Hunde gesucht haben, fanden zum nicht unerheblichen Teil eine Lösung in der Rohfütterung für Hunde. Wenn man einen langen Leidensweg hinter sich hat und eine so simple Lösung findet, neigt man dazu, es jedem erzählen zu wollen. Das erklärt auch die rasante Verbreitung des BAF-Konzeptes. Wenn man in seinem Mitteilungsdrang auf starken Widerstand trifft, lässt der Fanatismus nicht lange auf sich warten. Man befindet sich oft in einer Verteidigungsposition und nimmt eine defensive Haltung ein. Es ist in der Tat nicht einfach, etwas zu tun, das oft von Züchtern, Tierarzt, Tierheimen, Hundetrainern und der Familie negativ und argwöhnisch betrachtet wird. Man lernt immer mehr über die Ernährung, um fachlich argumentieren zu können. Man sucht Gleichgesinnte. Man will immer überzeugen, denn man ist von dem ständigen Widerstand verunsichert und braucht überzeugende Argumente, um sich selbst zu bestärken. Problematisch wird es, wenn das angeeignete Wissen ein einfaches Konzept zur Wissenschaft werden lässt. Dann kommt es vor, dass der ursprüngliche Gedanke verloren geht. Wir leben in einer Zeit, in der eine gewisse Unzufriedenheit in unserer Wohlstandsgesellschaft zu spüren ist. Menschen suchen Antworten, suchen nach ihren Wurzeln, nach dem Sinn des Lebens. Religion und Sozialsysteme versagen, befriedigen unser Bedürfnis nach Sicherheit, Spiritualität und Identität nicht mehr. Es gibt eine starke Bewegung, die man als Back to Nature bezeichnen könnte. Bio ist in, Natur ist in. Vieles, was die Menschheit als Fortschritt angesehen hat, entpuppt sich als Fehler. Wir merken zunehmend, dass etwas schiefläuft. Die Tendenz ist zurückzugehen, die einfachen Sachen, die natürlichen Sachen, Den Ursprung im Leben neu zu entdecken, das betrifft insbesondere auch unser liebstes Haustier, den Hund. Was als Verzweiflungstat begangen, wird zum Trend. Barf ist natürlich, Barf ist in. Der Hundebesitzer, der artgerecht mit seinem Hund umgeht, möchte ihn auch artgerecht ernähren. Man will das Natürliche, aber bitte mit wissenschaftlichen Beweisen. Nur beweist die Wissenschaft oft in diesem Jahr das Gegenteil von dem letzten Jahr. Oder verschiedene wissenschaftliche Studien liefern sich völlig widersprechende Ergebnisse. Was kann man überhaupt noch glauben? Man kann der Mutter Natur glauben. Sie ist es, die uns erfunden hat. Und sie ist es, die den Hund erfunden hat. Sie hat allen Tieren ein Verdauungssystem gegeben, das auf eine bestimmte Nahrung zugeschnitten ist. Sie hat ein perfektes System geschaffen, in dem alle Lebewesen in Balance leben können. Einige Tiere fressen Pflanzen, einige Tiere fressen andere Tiere, einige Tiere fressen alles und dann gibt es noch die Menschen. Barf ist keine Erfindung eines Menschen. Kein Mensch hat einen Anspruch darauf, es als sein eigen zu nennen oder die letzte Weisheit zur Hundeernährung für sich zu beanspruchen. Die Fertigfutterindustrie hat dies versucht, zumindest in Bezug auf Hundeernährung. Und sie hat versagt. Barf ist ein einfaches Konzept. Der Hund ist von seiner Natur her ein Fleischfresser. Ein Fleischfresser sollte Fleisch fressen. Fleischfresser fressen in der Natur andere Tiere. Denn Tiere bestehen aus Fleisch und ein paar anderen Komponenten. Folglich ist das Fressen von Tieren, ihrem Fleisch und anderen Komponenten die einzige richtige und die einzig natürliche Nahrung von Fleischfressern. So einfach ist das. Die Tatsache, dass Fleischfresser auch mal was anderes fressen als ein Tier, zum Beispiel Kot, Erde, Kräuter oder Insekten, machen sie nicht zum Allesfresser. Der Ausgangspunkt des BARF-Konzeptes ist also die Fütterung von ganzen Beutetieren im unbehandelten Zustand. Man darf davon ausgehen, dass diese Nahrungsgrundlage ziemlich alles enthält, was der Hund an Nährstoffen braucht. Da die Fütterung von ganzen Tieren für fast alle Hundebesitzer nicht praktisch realisierbar ist, ist man gezwungen, die Nahrung aus verschiedenen Bestandteilen selbst zusammenzustellen. Die Handhabung der Nahrungszusammenstellung ist der Punkt, an dem sich die BARF-Geister scheiden, regelrecht bekriegen. In Internetforen wird seitenlang diskutiert, ob der Hund nun Getreide braucht oder nicht, ob der Hund nun Kräuter braucht oder nicht, ob der Hund nun Gemüse braucht. Und wenn dann, gekocht, gedünstet, fermentiert oder roh oder nicht? Man kann sich jahrelang mit diesen überaus wichtigen Fragen beschäftigen. Es werden Studien, Beweise und Indizien vorgebracht, um den ein oder anderen Standpunkt zu untermauern. Der Wolf wird beobachtet und analysiert. Frisst er nun den Mageninhalt des Beutetiers oder nicht? Wildhunderudel müssen als Beweis herhalten. Es werden Daten, Tabellen und Studien der Fertigfutterindustrie und deren gesponserten Wissenschaftlern hinzugezogen, um die perfekte BARF-Mahlzeit zu berechnen. Kaum einer überlegt, dass industriell verarbeitetes Futter ganz anders verwertet wird als frisch und unbehandelte Nahrung. Kaum einer bedenkt, dass die Fertigfutterindustrie ein ganz anderes Ziel verfolgt mit ihren Studien als die optimale Gesunderhaltung unserer Hunde. Man ist geprägt von dem Gedankengut der Industrie, die einem einbläut, dass der Hund alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis zu jeder Mahlzeit benötigt. Dieser Gedanke ist in der gesamten Natur beispiellos. Kein Lebewesen auf dieser Erde ernährt sich so. Nicht einmal der überaus komplizierte Mensch ernährt sich nach diesem Konzept. Alle Lebewesen, außer Hunde und Katzen, fressen das, was die Natur gerade im Angebot hat. Sie bekommen mal mehr, mal weniger von verschiedenen Nährstoffen. Man geht davon aus, dass über einen gewissen Zeitraum die Nährstoffbedürfnisse gedeckt sind. Auch der Mensch rechnet nicht seinen Nährstoffbedarf aus, er rechnet dann den vermutlichen Nährstoffgehalt seiner Lebensmittel, um dann jede Mahlzeit so zu gestalten, dass alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis enthalten sind. Ein völlig absurder Gedanke, oder nicht? Bei der Futterumstellung ihres Hundes scheinen viele Menschen ihren Verstand auszuschalten und verfallen in dem Fertigfuttergedanken alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis zu jeder Mahlzeit. Sie machen sich regelrecht verrückt in dem Versuch, die optimale Mahlzeit zu basteln. Dass viele Nährstoffe, insbesondere Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, noch nicht vor der Wissenschaft entdeckt worden sind und folglich keine Bedarfswerte vorhanden sind, irritiert sie nicht im geringsten. Sie rechnen fleißig weiter. Wer am meisten rechnet, hat die meiste Ahnung und ist der beste Barfer. Es ist Zeit, damit aufzuhören. Barfen ist leicht. Barfen ist keine Religion. Barfen ist einfach nur Hunde füttern. Es besteht kein Grund, ein Brimborium darum zu machen. Es ist nicht entscheidend, ob der Hund ein bisschen Getreide bekommt oder 30% statt 10% Gemüse. Es ist nicht entscheidend, ob der Hund zweimal am Tag frisst oder nur einmal alle 2 Tage. Entscheidend ist, dass man sich am Beutetier orientiert und abwechslungsreich füttert. Entscheidend ist, dass das Futter frisch und möglichst unbehandelt ist und dass man weiß, was der Hund tatsächlich an Zutaten bekommt. Es gibt inzwischen sehr kranke Hunde in unserem Land. Einige davon vertragen bestimmte Lebensmittel nicht. Andere können Futter nicht mehr richtig verdauen. Für solche Hunde muss man die Fütterung so gestalten, dass es ihnen gut geht. Wenn es einem Hund mit Milchprodukten und etwas Getreide besser geht, sollte man ihm das füttern. Wenn ein Hund Knochen nicht verdauen kann, sollte man keine Knochen füttern. Wenn ein Hund nur gekochtes Futter vertragen kann, sollte man sein Futter kochen. Mogens Eliassen hat es treffend formuliert, als er sagte, wenn ein Hund Rohfutter nicht verträgt, liegt es nicht daran, dass das Futter nicht in Ordnung ist, sondern daran, dass der Hund nicht in Ordnung ist. BARF disqualifiziert sich als Ernährungskonzept nicht, wenn ein kranker Hund es nicht verträgt. Vielmehr bietet BARF die Möglichkeit, die Ernährung mit wenig Mühe auf die Bedürfnisse des individuellen Hundes abzustimmen. Gesunde Hunde vertragen im Gegensatz zu kranken Hunden fast jedes Futter. Grobe Ernährungsfehler, wie zum Beispiel Ernährung aus dem Sack, zeigen sich oft erst nach einigen Generationen. Grobe Ernährungsfehler findet man in den meisten BARF-Plänen aber nicht. Orientiert man sich an dem Modell Beutetier und erlaubt man den Hund auch mal diverse Waldpflanzen und Kot von Pflanzenfressern zu sich zu nehmen, wird diese Ernährungsform zur Gesunderhaltung führen. Ob man ein bisschen Getreide, Milchprodukte oder andere nicht artgerechte Komponenten der Nahrung hinzufügt, spielt keine Rolle und führt nur zur Polemisierung des Themas BARF. Es wird Zeit, mit der Polemik aufzuhören und sich auf den ursprünglichen Gedanken hinter BARF zu besinnen, nämlich der Gesunderhaltung unserer Hunde. Zur Ernährung des Hundes. Die Ernährung ist wahrscheinlich das wichtigste Standbein einer guten Gesundheit. Leider haben die meisten Hundebesitzer die Verantwortung für die Ernährung ihres Hundes an die Tierfutterhersteller abgegeben. Es ist bequem und einfacher, einen Sack Futter zu kaufen und den Angaben der Hersteller zu glauben, als sich eingehend mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Das Ergebnis der Fütterung mit dieser auf Getreide basierenden Nahrung wird immer deutlicher durch den enormen Zuwachs an Krankheiten in unserer Hundepopulation. Krebs, Allergien, Pankreatitis, Pankreasinsuffizienz, Hautprobleme, Nieren- und Lebererkrankungen, Immunschwäche, Fruchtbarkeits- und Wachstumsstörungen treten immer häufiger auf und lassen sich nicht einfach mit Überzüchtung erklären. Ein Organismus braucht mindestens 10.000 Jahre, um sich auf eine totale Ernährungsveränderung umzustellen. Um sich auf Fertigfutter umzustellen, hatte der Hund etwa 60 Jahre. In diesen 60 Jahren hat sich der allgemeine Gesundheitszustand unserer Hunde drastisch verschlechtert. Das hängt unbedingt mit der Ernährung zusammen. Viele Tierärzte, Züchter und Hundebesitzer sind heute der Meinung, dass Fertigfutter einer der Hauptverursacher eines schlechten Gesundheitszustandes ist und suchen Alternativen zu Fertigfutterprodukten. Eine dieser Alternativen, die mittlerweile Befürworter in der ganzen Welt hat, ist die sogenannte BARF-Ernährung. Fertigfutter. Was ist das? Den wenigsten Hundebesitzern dürfte klar sein, was alles für leckere Sachen in diesen Futtersäcken sind. Von den Chemikalien, Konservierungsmitteln und Geschmacksverstärkern wissen schon viele und es gibt inzwischen auch zahlreiche Marken, die angeblich ohne diese Schadstoffe auskommen. Wie ihr Futter trotzdem mindestens ein Jahr haltbar sein kann, erklären sie nicht. Fakt ist, dass viele Hundefutterhersteller ihre Grundsubstanzen so einkaufen, dass die Konservierungsstoffe schon enthalten sind. Deshalb brauchen sie bei ihrer eigenen Produktion keine Zusatzstoffe mehr hinzufügen und sie auch nicht zu deklarieren. Anders ausgedrückt, wenn auf einem Hundefuttersack steht, keine Zusatzstoffe, dann heißt das nur, dass der Hersteller bei seiner Verarbeitung keine Zusatzstoffe hinzugefügt hat. Er darf das also auch dann, wenn er Vorprodukte als Tier- und Getreidemehle mit Konservierungsstoffe verwendet. Hier nochmal, Ricarda, an euch. Ich möchte es euch nochmal vorlesen, weil es so unfassbar wichtig ist. Von Chemikalien, Konservierungsmitteln und Geschmacksverstärkern wissen schon viele. Und es gibt inzwischen auch zahlreiche Marken, die angeblich ohne diese Schadstoffe auskommen. Wie ihr Futter trotzdem mindestens ein Jahr haltbar sein kann, erklären sie nicht. Fakt ist, dass viele Hundefutterhersteller ihre Grundsubstanzen so einkaufen, dass die Konservierungsstoffe schon enthalten sind. Deshalb brauchen sie bei ihrer eigenen Produktion keine Zusatzstoffe mehr hinzufügen und sie auch nicht zu deklarieren. Anders ausgedrückt, wenn auf einem Hundefuttersack steht, keine Zusatzstoffe, dann heißt das nur, dass der Hersteller bei seiner Verarbeitung keine Zusatzstoffe hinzugefügt hat. Er darf das also auch dann, wenn er Vorprodukte als Tier- und Getreidemehle mit Konservierungsstoffen verwendet. Problematisch ist auch die Undurchsichtigkeit der Herkunft und der Qualität der einzelnen Zutaten. Dazu muss man erst wissen, was alles erlaubt ist unter Begriffen wie tierische Nebenprodukte, Geflügelfleischmehl, Trockenschnitzel, Fleischmehl oder Knochenmehl. Im Folgenden einige Tierkörperteile, die auch in den besseren Hundefutterprodukten enthalten sind. Hühner. Füße, Schnabel, Federn, Kot. Rinder. Blut, Fell, Hufe, Hoden, Kot, Urin. Dazu der Abfall von Getreidemühlen und Gemüseverarbeitungsfabriken. Füße, Hufe, Schnäbel, Federn und so weiter enthalten hohe Mengen an Stickstoff, der bei der Rohproteinberechnung als Proteinstickstoff in die Analyse eingeht und so den Rohproteinwert des Futtermittels erhöht, jeder vom Hund nur schwer verdaut und kaum verwertet werden kann. Die meisten Hundefuttersorten bestehen zum größten Teil, ca. 60-90% aus Getreide, was man in der Analyse umgeht, indem man die Getreidesorten einzeln auflistet. So ist es möglich, Fleischmehl als erste Zutat aufzuführen, obwohl zusammengerechnet die Hauptzutat gemischtes Getreide ist. Vitamine, Enzyme, Aminosäuren und essentielle Fettsäuren werden zerstört, verändert oder beschädigt durch Erhitzung im Herstellungsverfahren, viele Narkosemittel und Medikamente jedoch nicht. Auf diese Substanzen wird das Futter aber nicht untersucht. Schon mal überlegt, wo die Kadaver vieler unserer verstorbenen Lieblinge landen? Antwort: Knochen und Fleischmehl. Dazu kommt, dass die Abdeckereien sich oft nicht einmal die Zeit nehmen, Flohhalsbänder von verendeten oder eingeschläferten Tieren oder die Plastikverpackung von abgelaufenem Supermarktfleisch zu entfernen, bevor diese zu Knochen oder Fleischmehl verarbeitet werden. Gerne verwendet man auch Füllstoffe wie rote Betemasse, da sie den Stuhl dunkel färben und lange im Darm bleiben, was dazu führt, dass der Stuhl fest und dunkel ist. Ein Zeichen für eine gesunde Verdauung. Ein beliebtes Verkaufsargument vieler Hersteller. Auch benutzen die Fertigfutterhersteller gerne Bezeichnungen wie Zellulose, was meist einfach eine unverdächtig klingende Bezeichnung für Sägemehl ist. Yes, so. Und damit möchte ich dieses Buchzitat beenden. Ja, jetzt atmen wir alle einfach nochmal tief durch. Ich weiß, es war mega viel Input und hörst dir einfach auch ein paar Mal an. Ich selber musste diese Passagen auch einige Male am Anfang lesen, um das alles so zu verstehen zu können. Ich möchte damit jetzt nicht, dass du dich als Hunde-Trockenfutter-Fütterer dich total schlecht und schrecklich fühlst, weil Wir können erst einmal nichts dafür. Wir kriegen es vom Züchter, wir kriegen es von Tierärzten, wir kriegen es von so unendlich vielen Menschen empfohlen, die es vielleicht sogar auch gar nicht besser wissen und es auch, seitdem sie denken können oder mit Hunden arbeiten, seitdem so handhaben. Und deshalb können wir es nicht wissen. Aber Unwissenheit schützt auch vor Strafe nicht. Und genau diese Erfahrung musste auch ich mit meinem Hund Ike machen. Und davon möchte ich dir jetzt einmal erzählen. Und zwar ist der Ike mit 4 Jahren richtig, richtig krank geworden. Und lange Zeit wusste man überhaupt nicht, was ist denn los mit dem Hund. Er konnte nicht mehr richtig laufen. Er hat ständig gehechelt, die Augen haben getränt. Mit den Ohren hatte er Probleme, er hatte Haarausfall und ja, er konnte wirklich gar nichts mehr. Ich war schon vollkommen fertig mit der Welt und dachte schon, oh Gott, krebszerfressener Hund und jetzt hat er nicht mehr lang. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt nicht bis ins Detail alles erzählen, weil es einfach den Rahmen hier sprengen würde. Wenn du da Interesse hast, schreib mir gerne, ich erzähle dir gerne die Geschichte von Ike. Naja, auf jeden Fall war das Ende vom Lied dann eine wirklich krasse Schilddrüsenunterfunktion. Also die Werte waren richtig, richtig rapide im Keller, so dass die Tierärztin zu mir sagte, Frau Kreikmann, hätten wir jetzt noch länger gewartet, ein paar Wochen, dann wäre der Ike nicht mehr hier, wenn wir das jetzt nicht rausgefunden hätten. Leider Gottes, ein Zusammenspiel von vielen ungünstigen Dingen hat dazu geführt, dass die Schilddrüsenwerte wirklich ganz, ganz spät erst genommen wurden. Weiß ich jetzt besser, wusste ich damals auch nicht. Aber die Schilddrüsenwerte, ja, die waren es letztendlich. Und ja, die Erklärung, warum dieser Hund mit 4 Jahren eine Schilddrüsenunterfunktion bekommen hat, war einfach, weil er 4 Jahre lang Trockenfutter bekommen hat. Und ja, qualitativ gutes Trockenfutter. So ein Sack hat 80 Euro gekostet für 12 Kilogramm. Ich dachte immer, ich kaufe hier das Beste vom Besten. Und ja, der Ike hat von diesen 300 Gramm, die da drauf empfohlen waren, letztendlich aber nie alles gefressen. Ich damals als Neuhundebesitzer, keine Ahnung, ja gut, wenn er nicht so viel Hunger hat, dann braucht er scheinbar nicht so viel, ist ja nicht so schlimm. Ja, aber was passiert denn, wenn ein Hund dann auch noch von dem ungesunden Essen zu wenig frisst? Ja, dann hat er kaum die Nährstoffe, die er braucht und somit hat sein Körper einfach aufgegeben. Die Schilddrüse war, so interpretiere ich das für mich, das erste Organ, was einfach schlapp gemacht hat. Und mir wäre mein Hund fast verloren gegangen, weil ich ihn so lange so falsch ernährt habe. Und ich kann das jetzt so sagen, dass es an der Ernährung lag, weil ich ihn jetzt seit über einem Jahr gesund ernähre, artgerecht ernähre und wir jetzt langsam Stück für Stück von den Tabletten wieder wegkommen. Und das ist schon richtig, richtig krass. Wir haben angefangen, da hat dieser Hund 800 Milligramm Schilddrüsenhormone bekommen. 800 Milligramm. Jetzt sind wir mittlerweile nur noch bei 500 Milligramm. Hey, das sind schon mal in 2 Jahren 300 Milligramm weniger. Und diese Ernährung mache ich jetzt erst seit knapp über einem Jahr. Und das ist schon krass, dass wir in der Zeit so krass die Medikamente reduzieren konnten. Und das war für mich der Beweis zu sagen, hey, an der Ernährung liegt so, so viel. Seitdem ich meinen Hund gesund ernähre, wird er wieder gesund. Das ist so krass. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das musst du in die Welt bringen. Und deshalb auch meine Entscheidung, ein Studium zur Hundeernährungsberaterin zu machen, weil ich das in mein Hundetraining mit aufnehmen will. Ich sage ja immer, dass ein glücklicher Hund aus 3 Säulen besteht und eine Säule ist die Gesundheit und die konnte ich immer nicht abdecken, weil ich kein Fachmann auf dem Gebiet war und das ändere ich jetzt gerade und lerne das und ich weiß nicht, vielleicht kommt auch irgendwann noch der Tierheilpraktiker dazu, weil es mich so sehr interessiert und ihr glaubt gar nicht in der Zeit, in der ich diesen Job schon mache, wie viele Hunde ich gesehen habe, wo ich so denke, oh, da stimmt irgendwas nicht. Gesundheitlich stimmt da irgendwas nicht. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber da stimmt was nicht. Oder dass Hunde permanent irgendwie zum Tierarzt müssen. Ständig wird das Training abgesagt, was dem Hund wieder schlecht geht, wo ich mir denke, oh mein Gott, was ist denn da los? Aber Hauptsache, es kommt ein Trockenfutter nach dem anderen mit den verschiedensten Medikamenten vermischt. Und auch an der Stelle möchte ich euch sagen, klar, Tierärzte sind super wichtig. Und wenn euer Hund richtig krank ist, retten sie ihm das Leben. Und ich möchte niemals sagen, geht nicht zum Tierarzt oder so, aber ich würde zusätzlich immer vielleicht mal so einmal im Jahr oder gerade wenn mal irgendwie eine Kleinigkeit ist, meine Tierheilpraktikerin dazuziehen und einfach mal fragen, hey, kann ich meinen Hund da ein bisschen unterstützen? Was kann ich da tun? Weil wir sind auch seit einem Jahr in der Behandlung bei einer Tierheilpraktikerin und ich für mich kann sagen, dass diese Hilfe von der Tierheilpraktikerin dem Ike so, so viel mehr geholfen hat, wie alles andere, was davor medizinisch mit diesem Tier gemacht wurde. Der Ike war schon immer sehr sensibel und hatte in Welpenzeiten schon total viel Probleme mit dem Darm, aber kein Tierarzt, und ich war bei so vielen, hat mal gesagt, hey, vielleicht versuchen wir es mal weg vom Trockenfutter. Ich habe einen Sack nach dem anderen gekriegt und es war wirklich eine regelrechte Tortur. Gerade als frischer Hundebesitzer, du hast keine Ahnung, hast diesen süßen kleinen Welpen dort und es passiert ein Drama nach dem anderen. Und ja, deshalb bin ich einfach der festen Überzeugung, dass man immer noch dazu mal den Rat eines Tierheilpraktikers einholen sollte. Weil es so viele Mittel gibt, wie man auch heilpflanzlich den Hund unterstützen kann. Ich habe mal gerade einfach ein Beispiel, weil es total aktuell ist. Ike hatte so eine Stelle am Schwanz. Ja, keine Ahnung, es sah komisch aus und ich weiß auch nicht, was genau es jetzt letztendlich irgendwie war. So, ich war beim Tierarzt, ja, da sind so Pickelporen, wird dann gesagt, und es ist irgendwie verstopft und nee, es ist nicht die Teigdrüse. Ja, das müssen sie jetzt so ein bisschen säubern jeden Tag und dann hier mit diesem chemischen Shampoo das täglich halt säubern und danach machen sie hier so eine Cortison-Antibiotika-Salbe drauf. Ich so, okay, alles klar. Ich bin dann noch nicht der Mensch, der dann sagen kann, nee, nehme ich nicht, ihren Chemiezeug da, nehme ich nicht. Ich habe es erstmal mitgenommen, 30 Euro, katsching. Okay, habe mich aber irgendwie total schlecht dabei gefühlt, habe mich nicht wohl gefühlt. Und ja, habe dann noch der Tierheilpraktikerin Bescheid gesagt, du, hör mal, ein Bild geschickt und gezeigt und gemacht. Und ja, sie hatte die Antwort für mich. Letztendlich waren es Milben, was der Tierarzt nicht gesehen hat. Okay, und dann hat sie mir einfach gesagt, pass mal auf, ja, reinige das ein bisschen und dann machst du hier dieses Heilpflanzmittel drauf. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Eine Woche später, das Ding ist fast weg. Ja, und dann denke ich mir, zum Glück habe ich so gemacht, habe erstmal meine Tierheilpraktikerin gefragt und habe halt nicht sofort die Chemiekeule da drauf geballert. Das einfach nur mal so. Muss nicht in jedem Fall funktionieren, aber einfach mal ein bisschen Verstand da walten lassen und einfach mal überlegen, muss es immer die Chemie sein? Weil ganz, ganz oft höre ich von meinen Kunden, ja, der hat jetzt hier, mein Hund hat dreimal gespuckt heute Nacht und dann war ich heute direkt beim Tierarzt und dann hat er eine Vitaminspritze und Antibiotika bekommen. Dann denke ich mir, ja, Vitaminspritze, keine Ahnung, ich bin nicht so sehr vom Fach, ob das jetzt so der Knüller war, aber eigentlich gesunde Ernährung, ne, da müssten alle Vitamine auch da sein, okay, schön und gut. Und ja, zapp, zapp, dann das Antibiotika, wo ich mir denke, warum das Antibiotika? Im Endeffekt weiß doch gerade kein Mensch, warum dieser Hund erbricht. Ist das ein Virus? Dann hilft zum Beispiel gar kein Antibiotika oder was ist es überhaupt? Und das ist ein bisschen was, was mich einfach stört und was einfach halt nicht mehr hinterfragt wird. Und das finde ich sehr schade und das ist bei der Tierheilpraxis einfach anders. Es wird schon hinterfragt, woher kommt das Ganze? Das ist ein Symptom, aber wo ist der Ursprung? Und ja, ganz, ganz oft eben in der Ernährung ist der Ursprung. Yes, genau. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, es war vielleicht für dich auch ganz interessant. Ich werde auch noch mal ein bisschen mehr über Ike und mich erzählen, aber erstmal möchte ich hier euch ganz viel Input mitgeben. Wie gesagt, ich habe diesen Teil vorgelesen, weil ich es einfach super formuliert finde und ja, einfach mega passend und es sprach mir aus der Seele und ich dachte mir, geil, das hat mir einer gut auf den Punkt gebracht. Genau, finde deinen Weg für dich und deinen Hund, sei aber immer offen für Neues, nimm dich dem an, verurteile niemanden, jeder lebt sein Leben so, wie er es für richtig hält. Und ja, mit den Worten möchte ich dir und deinem Hund noch einen schönen Tag wünschen. Macht alles dafür, dass es euch gut geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.